Edgar Reitz, kürzlich lief ein Film von Ihnen in den deutschen Kinos, den nicht Sie gemacht haben, in dem Sie aber die Hauptrolle spielen. Ein Dokumentarfilm mit dem Titel 800 Mal einsam, ein Tag mit dem Filmemacher Edgar Reitz. Wie war das für Sie, mal nicht hinter der Kamera zu stehen, sondern vor der Kamera zu stehen?
Ich kann dann nie ausblenden oder vergessen, was man hinter der Kamera sozusagen für Probleme hat. Also ich mache mir die Probleme des Filmemachers zu eigen. Und während dort Kameras aufgebaut werden oder während man mir Fragen stellt, bin ich permanent beschäftigt mit solchen Problemen, wie ob das Licht stimmt, ob die Schärfen in Ordnung sind oder ob man mit den technischen Vorbereitungen zurande kommt. Also ich bin da nie ganz unbefangen. Es kommt noch hinzu, dass so ein bestimmter Gestaltungswille immer da ist. Das musste ich mir sehr verbieten, aus Respekt für die Autorin, gleich ob sie über viel oder wenig Erfahrung verfügt, muss man einfach die Freiheit des Machens respektieren.
Zu Ihren Filmen, Herr Reitz. Sie haben mit Ihrer Heimattrilogie Film- und Fernsehgeschichte geschrieben. Ein Spielfilmzyklus in 30 Teilen, entstanden in den Jahren von 1982 bis 2004 mit einer Gesamtlänge von mehr als 52 Stunden. Der Zyklus erzählt die Geschichte vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Jahrtausendwende im fiktiven Hunsrückdorf Schappach. Deutsche Geschichte von unten erzählt, aus der Perspektive der Familie Simon. Was hat Sie damals gereizt, die Geschichte auf genau diese Art zu erzählen?
Das kommt aus dem Unbewussten oder sagen wir mal aus einer Prägung, die man als Teil einer bestimmten Kultur in sich trägt. Sicher spielte dabei eine Rolle, dass das Geschichtenerzählen im Hunsrück, wie auch in verschiedenen anderen deutschen Landen, eine gewisse Volkstradition hat. Im Hunsrück nennt man das Stickelscher Verzähle, also Geschichten erzählen. Und mein Großvater zum Beispiel, mütterlicherseits, war ein begabter, mündlicher Erzähler. Und ich habe viel von ihm in mir. Sobald ich eine Geschichte erzähle, ist dieser Tonfall und auch die gewisse Erzähllogik, die der Großvater hatte, immer wieder lebendig in mir. Und das habe ich sehr spät entdeckt, weil in meinen frühen Filmen war ich ja ein Experimentierer, ein Sucher, ein mit der Moderne ringender. Und ich habe gerade das, was überhaupt die Avantgarde-Künste gesucht haben, in meinen Filmen immer gesucht. Das heißt, ich war eigentlich ein Anti-Erzähler. Ich war immer auf der Suche nach dem Analytischen, nach dem Zerlegen in Einzelheiten, der Auflösung der Kontinuitäten. Als ich anfing mit Heimat, merkte ich, dass ein anderes Talent in mir schlummerte. Dieses freie, assoziative Erzählen.
Sie haben da diese Erzählungen mit eingebaut, aber auch Artikel aus Zeitungen. Sie haben wahnsinnig recherchiert und das mit dieser fiktiven Geschichte vermengt, sodass es auch neben der Erzählung was Dokumentarisches hat.
Kann man eigentlich nicht sagen, nee, weil das sehr zufällig ist. Als ich anfing, überhaupt die Geschichte aufzuschreiben, bin ich von Erinnerungen an meine Großeltern ausgegangen. Also mein Großvater war ein Dorfschmied, der in einem Ort in der Nähe von Moorbach gelebt hat. Das war ein Traditionshandwerk, also das hat man, ich weiß nicht, in 10. Generation immer wieder so gemacht. Indem ich versuchte, die Geschichte zu erzählen, merkte ich, wie lückenhaft mein Wissen darüber ist. Ich war angewiesen auf die wenigen Dinge, die meine Eltern mir erzählt hatten, die irgendwelchen Tanten oder Nachbarn in der frühen Jugend erzählt hatten. Und als ich anfing, das aufzuschreiben, war das sehr lückenhaft und ich stieß immer wieder auf Stellen, wo mir das fehlte. Und was habe ich da gemacht? Eben nicht recherchiert, sondern fantasiert. Ich habe mir überlegt, was könnte gewesen sein und wie muss ich das erzählen, damit es glaubwürdig ist. In dieser Glaubwürdigkeitsfrage steckt natürlich schon eine Neigung zum Realismus. Also wenn ich eine Person beschreibe, eine Figur, und ich bin darauf aus, sie glaubwürdig zu machen, dass der Zuschauer sagt, ja, das erinnert mich an das Leben, sowas habe ich auch schon gesehen, dann bin ich natürlich darauf angewiesen, das, was ich vom Leben weiß, anzuwenden auf das, was ich in der Fantasie erschaffe. Das heißt, es gibt ein Korrektiv. Ich frage mich immer, könnte es im Leben so gewesen sein, wie ich das jetzt hier schreibe? Mhm. Und dadurch entsteht so ein dokumentarischer Tonfall, der aber gar nicht dokumentarisch ist.
Sie haben bei den Dreharbeiten im Hunsrück alles bis aufs kleinste Detail durchdacht, versucht, originalgetreu wieder aufzubauen, die Kostüme aus alten Leinenbeständen anfertigen lassen. Sie haben da eine unglaubliche Detailversessenheit an den Tag gelegt. Warum war Ihnen das so wichtig?
Es war mir sehr wichtig, alle Beteiligten hineinzuziehen in meine Geschichte. Also alle Beteiligten, das heißt einmal die Mitarbeiter, also wer da zuständig ist für das Kostüm oder für die Requisiten oder für die Ausstattung, aber auch die Bevölkerung der Orte, in denen wir gedreht haben. Indem ich so etwas verlange von den Leuten, dass sie sehr genau auf alle Details achten, gewinne ich das Vertrauen der Beteiligten, die mir ja zuarbeiten müssen und die dann auch ihrerseits aus ihrer Erinnerung in ihrem Wissen schöpfen. Also wenn man das so macht, dann dauert es nicht lange, bis aus irgendeinem der benachbarten Häuser eine Frau gelaufen kommt und sagt, hier habe ich noch eine Jacke, die ist ganz bestimmt aus dem Jahr, das kann ich Ihnen garantieren. Oder hier habe ich ein paar Schuhe, die hat unser Opa getragen. Mhm. Auf die Weise fliegen mir die Dinge zu. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre diese Lawine nicht zustande gekommen. Dann hätten die gesagt, na ja, die Filmleute, die denken sich da allerlei aus, lass sie mal machen.
Ich habe mich gefragt, bei den Schauspielern zumindest, hätte es ja dazugehört, sich das Originalleinen sozusagen hinzudenken und trotzdem authentisch zu spielen.
Also bei den Schauspielern gibt es natürlich ganz viel anderes, auf das ich immer geachtet habe, zum Beispiel die Sprache. Also in Heimat 1, aber auch in allen weiteren Geschichten, die ich gemacht habe, ist der Dialog für mich ebenso eine Frage der Empfindung und der Glaubwürdigkeit wie bei den Gegenständen, die man in die Hand nimmt. Da kommt man automatisch auf die Mundart, auf den Dialekt, auf den Tonfall, weil nur da stimmen die Dinge so ähnlich, wie sie auch bei den Gegenständen stimmen. Wenn man eine bestimmte Schüssel in die Hand nimmt und man verwendet dafür das falsche Wort, dann ist sofort alles gestört. Und so bedingt da das eine das andere. Und das betrifft natürlich die Schauspieler. Die Schauspieler, die kommen ja nicht aus dem Hunsrück, die wenigsten. Das sind überregional zum Teil erfolgreiche Schauspieler gewesen, aber ich habe sie dazu gebracht, dass sie zum Beispiel ein paar Wochen oder Monate in Hunsrücker Gastfamilien verbracht haben, um den Dialekttonfall zu trainieren und zu üben. Und es gibt Schauspieler, die sind da sehr begabt und können das sehr leicht. Also wer eine gewisse Musikalität in sich hat, kann das dann nachempfinden.
Sie haben aber auch mit tausenden Komparsen gearbeitet, mit Amateuren oder semiprofessionellen Schauspielern. Warum haben Sie das gemacht? Wäre es nicht leichter gewesen oder weniger aufwendig, mit Profis zu drehen?
Die Aufgabe hieß ja, das Leben dieser Menschen in dem fiktiven Dorf glaubwürdig darzustellen. Und da kommen sofort auch Tätigkeiten, die ein Schauspieler nicht kann. Ein Schauspieler kann nicht in einer Schmiede ein Hufeisen anfertigen. Ein Schauspieler kann nicht im Kuhstall mit der Kuh richtig umgehen und kann nicht melken oder kann kein Schwein schlachten. Das könnte man lernen, aber es würde dann unecht aussehen. Und die Gefühle wären die falschen. Die Natürlichkeit, die so etwas haben muss. Ich habe da auch einen großen Respekt vor der handwerklichen und beruflichen Erfahrung, die die Menschen in sich tragen. Und das ist ein Element, das gehört zu der Landschaft wie die Bäume oder die Pflanzen oder die Häuser.
Kann man nicht lernen?
Aber es war für mich immer so wichtig, dass die großen Rollen, die mit viel Dialog verbunden sind, bei denen es auch um Verwandlung geht, die mit Profi-Schauspielern zu besetzen. Und die Laiendarsteller oder Komparsen haben im Großen und Ganzen keine tragenden Dialoge.
Sie haben über Jahrzehnte mit den immer gleichen Leuten zusammengearbeitet. Mit den Schauspielern, dem Kameramann, dem Filmkomponisten, aber auch mit vielen anderen. Macht das die Zusammenarbeit leichter, wenn man sich dann über so eine lange Zeit so gut kennt?
Na, selbstverständlich. Man ist natürlich so aufeinander eingespielt, dass man kaum mehr ein Wort sagen muss. Also mit meinem Kameramann, zum Beispiel mit Gernot Roll, hatte ich mit der Zeit eine solche innere Verständigung gefunden, dass Blicke genügen. Wenn man viele Jahre miteinander arbeitet, und das waren ja zuletzt 30 Jahre, da weiß man einfach voneinander, wie man tickt. Das ist ein ganz großer Vorteil. Ich finde auch diese Treue in den Kooperationen etwas Großartiges. Wir sind letztendlich durch so eine Produktion auch eine Familie geworden und eine zueinander gehörende Lebensgemeinschaft.
Das ist schön.
Ja.
Und passt ja irgendwie auch zum Inhalt, dass sozusagen auch die Dreharbeiten das irgendwie bewirkt haben. Viele Figuren laufen im Verlauf der Filme der Heimat davon oder sie verlieren sie durch äußere Umstände wie Krieg oder Vertreibung. Was bleibt dann darüber hinaus bestehen? Das Verlangen, die Sehnsucht?
Damit kommen wir irgendwie auf den Heimatbegriff, obwohl ich den ja eigentlich nur als Titel gemeint hatte. Es war nicht so, dass ich mir jetzt gesagt habe, ich verfilme das begriffliche Umfeld des Wortes Heimat. Im Gegenteil, zu der Zeit, als wir da anfingen, war das noch ein Tabu eigentlich. Das Wort war in Erinnerungen belastet mit ideologischen Zusammenhängen wie Blut und Boden der Nazi-Ideologie.
Kontaminiert geradezu.
Kontaminiert, auch durch den Massentourismus und diese pseudo-folkloristische Kiste mit Musikantenstadel und was es sonst so gibt.
Diese nichts. Filme aus den 50er Jahren, ja, die so heile Welt gezeigt haben.
Auch natürlich der sogenannte deutsche Heimatfilm war ein Gräuel für mich und ich wollte damit nicht in Berührung kommen. Deswegen war der Begriff Heimat auch während der Produktion die ganze Zeit überhaupt nicht im Spiel. Und es ging mir auch nicht darum, diesen Begriff zu illustrieren durch einen Film. Gleichzeitig berührte meine Arbeit diesen Zusammenhang in einer tiefen Ebene. Also wenn man in einer bestimmten Landschaft und in einer Gemeinschaft durch familiäre Bindungen, durch Traditionen, durch Verbundenheiten, auch emotionaler Art, so tief verbunden ist mit anderen und mit der Landschaft, dann gibt es einen bestimmten Schmerz der Trennung. Da entstehen Bindungskräfte, aus denen man sich relativ schwer nur herauswinden kann. Andererseits ist es ein ganz natürliches Prinzip eines jeden Menschen, sich da rauswinden zu wollen. Denn wir wollen ja nicht in der Enge des Horizontes, in dem wir mal geboren werden, für alle Zeiten bleiben, vor allem wir modernen Menschen nicht. Also ich empfinde das als einen ganz natürlichen Trieb, dass man die Heimat verlassen will. Aber die Heimat wehrt sich in uns. Sie krallt einen, hält einen fest. Da entstehen Bindungskräfte. Und von diesen Bindungskräften war ich immer fasziniert. Deswegen, was Sie in Ihrer Frage stehen haben, die Frage, warum immer wieder Menschen, die weggehen, geschildert werden und auch immer wieder Menschen, die zurückkehren. Dieses Gehen und Kommen oder Kommen und Gehen, das ist für mich diese Atmung des lebendigen Umgangs mit Heimat. Und da fängt es dann wieder an, ein Thema zu werden. Das wurde es ganz langsam dann doch zum Thema.
Das ist ein schönes Bild mit der Atmung. Sie haben mal gesagt, und wenn ich eines Tages wieder an diesem Hügel stehe und die Kirchturmspitze sehe, dann ist es halt doch meine Heimat, der Hunsrück.
Ja. Ja, es ist ein schmerzliches Gefühl, weil ich weiß, da komme ich her und da werde ich nie mehr wieder sein. Selbst wenn ich nicht gezwungen bin, wegzugehen, sondern aus freien Stücken und einfach nur mal so auf eine Stippvisite komme. Es berührt mich auf eine Weise und ich glaube, das kennen alle, das kennt jeder. Das ist auch nicht ein deutsches Gefühl. Wir haben im Deutschen dieses schöne Wort Heimat, aber das kennen alle. Wenn ein Mensch, der aus irgendeiner zerbombten Stadt in Syrien kommt und er kehrt eines Tages zurück und steht vor den Trümmern, hat er dasselbe Gefühl. Das gibt es nun einmal und deswegen, finde ich, muss man darüber auch sprechen.
Sie haben eben den Begriff Heimat praktisch rehabilitiert. in einen ganz anderen Zusammenhang geholt, nachdem er eben über Jahrzehnte, wie Sie gerade auch schon ja gesagt haben, missbraucht wurde. Und wie schmerzlich ist es da zu sehen, dass dieser Begriff jetzt wieder von Populisten und Rechtsextremisten missbraucht wird, ganz einfach.
Naja, die haben halt herausgefunden, dass man über die Sprache, also über Wörter, irgendwie die Hirne verseuchen kann. Dass man da so Denkmechanismen implantieren kann durch häufigen Sprachgebrauch. Und wenn man das Wort immer wieder in einen solchen ideologischen Zusammenhang rückt, dann bekommt es eines Tages auch in Realität einen Geschmack davon. Deswegen muss man sich dem sehr widersetzen. Also Differenzierung und Besinnung auf die Wirklichkeit ist da sehr, sehr wichtig.
Dann haben Sie 2013 den Film Die andere Heimat, Chronik einer Sehnsucht gedreht, beziehungsweise kam er da in die Kinos, einen Film, dessen Geschichte zeitlich vor den großen Heimatzyklus zurücksetzt, nämlich schon im 19. Jahrhundert mit den großen Auswandererströmen nach Brasilien. Ein Schwarz-Weiß-Film mit unbeschreiblichen Bildern, Wolken, die langsam über die Landschaft ziehen, Vogelschwärmen, denen man bei ihren Formationsflügen zusehen darf. Farbe kommt nur ab und zu mal ins Spiel, etwa bei einem besonderen Geldstück. Ist damit die Heimatgeschichte zu Ende erzählt, auch wenn Sie zeitlich das jetzt nach vorne gesetzt haben, aber ist die Heimatgeschichte zu Ende erzählt?
Also man kann sie nie wirklich zu Ende erzählen. Und ich könnte drei Leben damit füllen und immer wieder davon anfangen. Aber wenn ich jetzt mal als Filmemacher darüber nachdenke, es sind natürlich immer wieder sehr ähnliche Bilder, es sind sehr ähnliche Welten, die man da mobilisiert. Und ich komme jetzt an den Punkt, wo ich mich immer wieder frage, habe ich das nicht alles schon mal gesagt? Da, wo die Dinge anfangen, sich zu wiederholen, interessieren sie mich nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird, dass ich noch weitermache mit Heimat. Wenn ich einen weiteren großen Film mache, würde ich jetzt eher zu anderen Punkten zurückkehren, an denen ich mal dran gewesen bin und wo ich durch Heimat unterbrochen habe.
Zum Beispiel? Also
in den frühen Jahren gibt es immer wieder Filme, mit denen ich mich einsetze für geniale Verlierer. Für Leute, die tolle Ideen haben und großartige Konzepte entwickeln und die in ihrer Zeit und in den Umständen scheitern. Das ist etwas, was mich sehr, sehr fasziniert als Thema, weil sich das natürlich auf jede Zeit übertragen lässt. Und es gibt immer wieder dieses Drama des genialen, schönen Gedankens, der an der Trägheit oder Ignoranz seiner Zeitgenossen scheitert. Aber wenn man da genau hinschaut, dann sieht man gerade bei denen, die keinen Erfolg haben, die großen Möglichkeiten.
Um noch mal kurz zur Heimat zurückzukommen, bevor wir natürlich auch auf Ihr Frühwerk und andere Dinge noch eingehen. 1984 ist der erste Teil ja der Heimattrilogie in der ARD gesendet worden, mit rund 10 Millionen Zuschauern Woche für Woche. Ein enormer Erfolg über die Zahlen hinaus, denn die Serie hat ja auch gesellschaftliche Debatten damals ausgelöst, wie eben über den Heimatbegriff. Wie erklären Sie sich rückblickend diesen enormen Erfolg? War das genau das richtige Thema zur richtigen Zeit?
Erfolg ist ja überhaupt ein rätselhaftes Mysterium. Erfolg hat nichts zu tun mit Qualität. Es gibt immer wieder wunderbare, hervorragende Werke, die keinen Erfolg haben. Und es gibt auch immer wieder fürchterlichen Schund, der großen Erfolg hat.
Das ist wohl wahr.
Ja, so dass ich also sagen muss, das Kriterium Erfolg ist nur sehr relativ zu sehen. Hin und wieder, ganz selten, passiert es, dass etwas Gutes auch Erfolg hat. Das erfordert aber, dass viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, zusammenkommen. Es muss sozusagen in der Luft liegen, gerade dass ein Thema auf eine besondere Weise reif ist oder gerade eingeholt wird von den Ereignissen. Und das ist, was mit Heimat 1 passiert ist, mit dieser ersten Staffel. So, da waren wir alle vollkommen überwältigt und überrascht, denn niemand hat damit gerechnet. Auch beim WDR, wo der Film produziert und gesendet worden ist, die haben gesagt, eigentlich wollten sie das im dritten Programm senden, weil so unbekannte Leute, die auch alle noch Dialekt sprechen und so weiter, dem hat keiner irgendwie einen Erfolg prognostizieren wollen. Und als es das dann war, kam die große Frage, warum? Ich habe das ein zweites Mal ja erlebt mit der zweiten Heimat. Das ging im deutschen Fernsehen nicht annähernd so gut. Aber dafür ging es in Italien wie eine Rakete los. Die zweite Heimat, Heimat Du, ist der große Erfolg, sogar für mich erlebnismäßig der größte Erfolg meines Lebens in Italien. Bis heute rätselt man darüber, was ist da passiert. Also wir hatten im Dezember noch, also bevor es mit Corona losging, hatten wir in Mailand eine große Retro mit der zweiten Heimat. Das brummt sofort wieder, sind die Italiener alle wieder da, und zwar gleich zwei Generationen, die, die es damals erlebt haben, und die Jungen, die es heute erleben möchten.
Wunderbar, ja.
Also sofort ist es wieder da.
Schön. In den Vorbereitungen jetzt für unser Gespräch habe ich immer wieder in den Kritiken gelesen, dass Ihre epische Erzählweise gerade auch jetzt nach dem letzten Kinofilm entspräche der aktueller amerikanischer Fernsehserien aus den USA. Da wird allen voran auch der amerikanische Autor und Produzent David Simon genannt, der Schöpfer der Serie The Wire, der sich sogar auf die Heimat beruft. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Können Sie dem zustimmen?
Also der Zusammenhang liegt sozusagen in der Sache selbst. Wenn wir mal zurückblicken, die Filmgeschichte hat so begonnen, dass ausprobiert wurde vor 100 Jahren, was kann man überhaupt dem Publikum bieten? Und da sind Filme gemacht worden, ganz kurze Filme, 5 Minuten, 10 Minuten Filme. Einige davon waren sehr erfolgreich. Man denke an die Slapstick-Filme und so kleine Trickfilme und so weiter, die weltweit Erfolg hatten. Ein Genre, das heute überhaupt nicht mehr gehen würde. Und es gab auch das große Epos. Also da gab es zum Beispiel Griffith's Birth of a Nation, 7 Stunden lang, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Also in der Frühgeschichte suchte man alle diese denkbaren Formen. Und wenn wir mal die Parallele zur Literatur betrachten, in der Literatur kennen wir seit Jahrhunderten alle diese Formen, das Gedicht, die essayistischen Formen, den großen Roman, das Epos oder aber auch die Novelle und die Kurzgeschichte und das Drama. Das sind alles Formen, die die Literatur entwickelt hat. Die Filmgeschichte hat sich dann aber eingespielt auf den 90 bis 100 Minuten langen Spielfilm. Der ist von seiner Machart und seinem Aufbau her, folgte einem novellistischen Prinzip, auch was die Stoffmenge angeht, die ein einzelner Film haben kann. Deswegen sind auch alle großen Romanverfilmungen im Großen und Ganzen schiefgegangen, weil man kann einen großen Roman nicht in 90 Minuten Film erzählen.
Muss das zu sehr zusammenkürzen, um es in diese Form zu pressen.
Irgendwann mussten Filmemacher auf der Welt anfangen. Es hat auch immer wieder jemand versucht. Ingmar Bergman hat mit seinen Szenen einer Ehe oder Fanny und Alexander oder die Brüder Taviani in Italien. Es gibt so viele Versuche, das epische Erzählen in dieser großen Form zu erobern. Und das hat so lange gedauert. Das brauchte auch den Hintergrund, dass der klassische 90-Minuten-Spielfilm in eine Krise gerät. Dass wir jetzt diese Serienbegeisterung haben, hängt damit auch zusammen, dass dieses klassische Format in eine Krise geraten ist. Das kann ich sehr ausführlich erläutern, woran das liegt, aber das ist der Grund. Und ich war halt einer der Ersten, der das gemerkt haben, wohin das läuft. Es hat auch damit zu tun, dass ich mit dem 90-Minuten-Format kein Glück hatte. Mit meinem ersten Film, mit Mahlzeiten, hatte ich Glück und dann verließ mich das Glück mit weiteren 7 oder 8 Filmen. Da kam ich automatisch zu der Frage, wo liegt eigentlich mein Talent? Ist mein Talent wirklich auf diesem Gebiet des novellistisch-dramatischen Erzählens? Oder gibt es eine andere Form? Und die habe ich mit Heimat entdeckt.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen heute mit dem Filmemacher Edgar Reitz. Reitz, zu Ihrer Biografie. Sie sind 1932 in Moorbach im Hunsrück geboren. Das haben Sie schon gesagt. Als Sohn eines Uhrmachers und einer Modistin. Modistin, weiß ich gar nicht, ob der Begriff heute noch so bekannt ist. Hutmacherin. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit im Hunsrück?
Also meine Erinnerungen sind sehr, sehr reich. Das liegt auch daran, dass ich in Zeiten Kind gewesen bin, die von zeitgeschichtlichen Ereignissen sehr gerüttelt waren. 1932 war gerade ein Jahr, bevor das Nazireich losging, bevor das dann nun so ländliche Regionen wie ein Hunsrückdorf erfasst hatten, waren ja schon so viele Jahre ins Land gegangen, dass es schon auf den Krieg losging. Dann habe ich natürlich die Kriegsjahre als Kind erlebt und alle die damit verbundenen Nöte in der Familie und im Elternhaus und der Verlust von Menschen, die ihr Leben lassen mussten, also immer wieder auch Erfahrungen der Trauer und des Abschieds, aber auch mit einer Familie, die sehr aufeinander bezogen und eng aneinander hing. Man hat sich in meinem Elternhaus so ein bisschen gegen die Welt abgeschirmt. Mein Vater fand immer, dass die Nazis so Leute sind, die man nicht ins Haus lassen kann.
Das ging ohne, in so einem Dorf ging das.
Das war natürlich die Krux dabei, dass sie tatsächlich den Mund gehalten haben. Das habe ich ihnen als Teenager dann vorgeworfen. Aber das ist so das Übliche.
Erinnern Sie sich an Ihren allerersten Film, den Sie gesehen haben?
Das ist eine großartige Erinnerung. Die ist auch verbunden mit einer Geschichte. Viele Hunsrücker Familien hatten Verwandtschaft im Ruhrgebiet. Das hat damit zu tun, dass es eine Zeit lang dort gab, wo die sozusagen Arbeitsmigranten waren innerhalb Deutschlands. Im Saarland gab es auch viele Hunsrücker im Bergbau und in der Montanindustrie. Mein Onkel Hans Reitz lebte in Bochum und war Bergmann. Und wir besuchten Onkel und Tante in Bochum. Das war die erste Reise meines Lebens. Und die Tante Mia nahm mich an irgendeinem Tag mit ins Kino. Und dieses Kinoerlebnis habe ich bis heute sehr deutlich vor Augen. Ich weiß noch genau, wie das Kino aussah. Es gab eine Galerie, eine Empore, und man saß dort über dem Parkett. Man sah also und das Publikum und diese Riesenleinwand. Und in diesem Film ging es um ein kleines Mädchen, das im Urwald aufwuchs und von einer Löwin genährt wurde. Also sozusagen diese uralte Legende von King Kong oder der römischen Zwillinge,
ja, was Romulus auch immer. Romulus und Remus.
Und der Film hieß Die Dschungelprinzessin. Und Die Dschungelprinzessin ist mein erster Film und ich besitze inzwischen eine Kopie davon und halte es in Ehren.
Das ist schön. Sie haben als Schüler schon angefangen, Gedichte zu schreiben. Wie haben Sie die Sprache entdeckt und die Literatur?
Meine Mutter, Modistin, wie Sie sagen, Hutmacherin, hatte ein Faible für Feinsprechen. Sie war nun mit diesem Uhrmacher verheiratet und hatte ein Uhren- und Schmuckwarengeschäft. Und sie wollte mit ihrer Kundschaft doch zu den besseren Leuten gehören. Und sie bemühte sich um ein Hochdeutsch, das sie nie im Leben wirklich beherrschte. Was war voller Fehler und bemühte Versuche, das Feinsprechen. Ich war ihr überlegen in diesem Punkt, weil ich jetzt schon in einer Welt aufwuchs, wo man neben dem Dialekt auch Hochdeutsch sprach. Und sobald ich in die Schule kam und das Lesen und Schreiben gelernt hatte, wusste ich besser als meine Mutter, was gutes Deutsch ist. Und da ist, glaube ich, ein Ausgangspunkt entstanden, die Aufmerksamkeit für die Sprache. Das begleitet mich mein ganzes Leben. Sprache ist für mich immer auch etwas, was man besser machen kann. Gut sprechen, sich richtig ausdrücken, eine verständliche, präzise Sprache zu sprechen, war für mich immer sehr wichtig. Aus dem ist das gewachsen.
Und die Liebe zur Sprache hat sich auch bei Ihrem Bruder Guido festgesetzt, der ein bedeutender Sprachen- und Dialektforscher war. Er ist bereits 2008 gestorben, aber hat enorm viele Sprachen gesprochen, auch den Hunsrücker Dialekt erforscht. Hat er somit auch ein Stückchen Heimat bewahrt?
Ja, das ganz gewiss. Guido war ja 14 Jahre jünger als ich und sicher war ich ein sehr einflussreicher Faktor in seinem Leben. Das heißt, vieles von dem, was ich als Erster gemacht habe, war für ihn ein bereits betretener Weg und er ging auf diesem Weg weiter. Er kam dann nach dem Abitur, ist er auch in Simmern zur Schule gegangen, hat dort Abitur gemacht und kam dann nach München, wo ich lebte, um hier zu studieren. Er hat Jura studiert zunächst einmal, bis er dann zum Bund eingerufen wurde. Da musste er das Studium unterbrechen, was sicher nicht hätte sein müssen, wenn er ein bisschen cleverer gewesen wäre. War er aber nicht. Aber das hat ihn so rausgerissen. Und da ist er irgendwie in dieser Zeit auf diese Sprachforschung, auf linguistische. Er wurde ein Privatgelehrter, könnte man sagen, ein linguistischer Privatgelehrter. Und da hat er sehr Bemerkenswertes geleistet.
Sie haben es gesagt, Sie sind dann nach München gegangen zum Studium Theaterwissenschaften, Germanistik, Publizistik. Sie kamen dann schnell auch zum Filmemachen und drehten rund 100 Kurz-, Industrie- und Werbefilme, wild experimentierend, das haben Sie vorhin schon gesagt, analytisch, abstrakt. Sie haben mal gesagt, dass Sie das Filmemachen beim Filmemachen gelernt haben. Also sind Sie Autodidakt?
In einer Zeit, in der alle Autodidakten sind, weil es keine Schulen gibt, kann man das schon fast nicht mehr sagen. Ich habe es von der Pike auf gelernt, wie man das nennt. Also ich war Kameraassistent, ich war Schnittassistent, ich war Produktionsassistent. Ich habe das Mädchen für alles gemacht in Produktionsfirmen und mich so langsam in alle Bereiche hineingearbeitet. Das heißt, das ist so eine Art Selbststudium am lebenden Objekt. Die Frage, die ich mir heute stelle, ist, ob das nicht vielleicht überhaupt der bessere Weg ist. Weil man ist dann doch nie in so einem elfenbeinernen Turm. Man ist dann immer mit den Praxisproblemen konfrontiert. Also mein tiefer Sinn für die Wahrheit, sagen wir mal, im Sinne der Lebenserfahrung, das kommt wohl daher, dass das Filmemachen für mich immer einen Realitätsbezug hatte.
Sie haben mal gesagt, dass nach dem Krieg es in so vielen Kunstrichtungen, sei es in der bildenden Kunst, in der Musik, in den 50er, 60er Jahren gab es eine Aufbruchstimmung, in der Architektur, alle haben sich irgendwie entwickelt und sind vorangegangen. Nur im Film haben Sie das vermisst. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet der Film zunächst da zurückgeblieben ist?
Also Sie müssen mal sich eins vorstellen. Leute, die im Jahre 1938 20 Jahre alt waren. Das waren die Nachwuchsleute bei der UFA. Es waren die Leute, die in Assistentenpositionen bei der UFA in Berlin tätig waren. Und jetzt kommt der Krieg und der dauert 5 Jahre. Und dann kommen sie vielleicht noch in die Gefangenschaft und sind noch mal 3 Jahre weg. Also spätestens 8 Jahre später, da sind sie dann 32, 35 Jahre alt, kommen die alle zurück. Diese ganze Generation ist mit einer Verzögerung angetreten, kriegsbedingte Zeitverluste. Und die wollen natürlich jetzt nicht, dass hier Leute kommen und sagen, wir sind jetzt der Nachwuchs. Meine Generation, die von denen wieder die Kinder waren, wir waren in deren Augen überhaupt nicht diejenigen, die die Berechtigung hatten, sich jetzt als Nachwuchs zu melden. Die mussten erst einmal selber dranbleiben. Was haben die aber gemacht? Die haben natürlich das, was sie bei der UFA nicht machen konnten, jetzt ohne Goebbels weitergemacht. Also das Nachkriegskino Deutschlands ist die UFA ohne Goebbels. Die UFA ohne die Nazi-Parole, aber von der Ästhetik, von der ganzen Machart, von allem ist das Gleiche geblieben. Und deswegen war das für meine Generation ein solches Ärgernis, 1960, 62, als es zu der Oberhausener Protestaktion kam, da war das für uns das größte Ärgernis, dass die Generation, die das nach dem Krieg irgendwie in eine andere Richtung hätte steuern können, so weitermachte. Es gab ja dann auch noch die Nachfolgeorganisation der UFA, die machte 1962 pleite. Und das haben wir zum Anlass genommen für die Oberhausener Erklärung.
Das war 1962, als Sie mit 2 Dutzend anderen Filmemachern das Oberhausener Manifest vorgestellt haben bei den Oberhausener Kurzfilmtagen. Unter dem Schlagwort Papas Kino ist tot haben Sie gemeinsam mit den anderen Unabhängigkeit und Freiheit für den Film gefordert. Was wollten Sie genau?
Es gab natürlich für uns eine ganz andere Quelle. Wir hatten neue Vorbilder. Das war nicht der deutsche Film, sondern das war zum Beispiel der italienische Nachkriegsfilm. In Italien hatte es eine Bewegung gegeben unter dem Namen neorealistischer Film. Da gab es wunderbare Filmemacher wie De Sica oder Visconti oder Fellini und wie sie alle hießen. Rossellini nicht zu vergessen. Kurze Zeit später ist aus meiner Generation die Nouvelle Vague in Frankreich entstanden. Also die französischen Kollegen waren ein paar Jahre früher dran und hatten dort eine Bewegung in Gang gesetzt. Und die Protagonisten waren alle in unserem Alter. Also Truffaut und Godard und Louis Malle und wie sie alle hießen, waren ja Altersgenossen. Und da haben wir gesagt, was die machen, das können wir auch. Und das war der Gedanke. Was haben die neu gemacht? Sie haben zwei Dinge gemacht. Erstens den Begriff des Autorenkinos erfunden. Das heißt, zu sagen, ein Film entsteht in seiner künstlerischen Verantwortlichkeit genauso wie ein Roman oder ein Gemälde oder was es sonst in den Künsten gibt. Ein Mensch muss sozusagen aus seiner Lebenserfahrung und aus seinem Können heraus das Werk verantworten. Auch dann, wenn ein ganzes Team beteiligt ist. Es muss eine künstlerisch zentrale Verantwortung geben und das ist der Filmautor. Nicht im Sinne des Drehbuchschreibens, sondern des Machens. Das war die eine Wurzel. Und die andere Wurzel für uns Oberhausener war die Abkehr von der teuren Studioindustrie. Das hatten wir wiederum durch das Fernsehen gelernt. Denn die Fernsehleute, die hatten etwas zustande gebracht, was wir bis dahin nicht kannten, mit den Kameras auf die Straße zu gehen. Mit leichtem Equipment, mit Handkamera und Mikrofonen zu drehen, da wo man einfach war, mit vorhandenem Licht und weg von der großen, schwerfälligen Studiotechnik, die zum Beispiel in Hollywood bis heute noch das Regime hat.
Nochmal zu den 90 Minuten, von denen Sie vorhin gesagt haben, dass sie Ihnen nicht so richtig Glück gebracht haben. Da ist der Film Der Schneider von Ulm, der ein Flop wurde und für Sie auch zu großen finanziellen Schulden führte. Wie haben Sie sich damals wieder aufgerappelt?
Ich wusste, dass ich einen schönen Film gemacht hatte. Und das weiß ich auch heute noch und das merken die Leute auch heute noch. Übrigens erst kürzlich ist eine ganze Welle von Wiederaufführungen entstanden, weil der Held dieses Films, das war dieser Schneider Berblinger aus Ulm, ist jetzt 250 Jahre alt geworden. Und da sind jetzt alle diese Jubiläen und selbst in der Stadt Ulm wird der jetzt gerade rehabilitiert. So lange hat es gedauert und ich wusste auch, dass ich da einen Film mache über einen Pechvogel, über einen genialen Pechvogel. Das hat mir als Thema sehr gut gefallen und dass ich dann aber selbst zum Pechvogel wurde dabei, das erzeugt ein Gefühl einer tiefen Ungerechtigkeit. Weil man sagt, ich habe es doch gut gemacht, es ist ein wunderbarer Film, das Thema ist interessant und so weiter und so weiter. Warum passiert mir das? Wenn man etwas falsch gemacht hat und man kriegt eine Quittung dafür, kann irgendwann die Einsicht kommen. Wenn man aber nichts falsch gemacht hat, dann entsteht der Trotz. Oder aber man verzweifelt. Aber ich wollte nicht verzweifeln.
Also Sie haben sich für den Trotz entschieden.
Ja.
Und einfach weitergemacht, oder?
Ja.
Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben, sich mit Filmtheorie und Filmästhetik auseinandergesetzt und das Europäische Institut des Kinofilms in Karlsruhe mitgegründet und dort auch als Hochschullehrer gearbeitet. Was war Ihnen an der Arbeit mit den Studierenden, mit den jungen Leuten wichtig?
Ich mache das sehr gerne, das muss ich sagen. Also pädagogische Arbeit oder das Lehren als solches ist ja nicht dazu da, den Studierenden hier zu sagen, wo es lang geht, sondern das ist dazu da, gemeinsam herauszufinden, was wir denken und wer wir sind. Also die Lehrer lernen genauso viel wie die Schüler. Das ist meines Erachtens das ideale pädagogische Prinzip, dass man sich gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit begibt. Nach diesem Prinzip haben wir auch in Karlsruhe gearbeitet. Da sind dann auch so mit den Studierenden so Freundschaften entstanden. Es geht nicht darum, eine Didaktik in die Welt zu setzen, von der man dann hinterher sagt, so geht das und so läuft das mit der Filmkunst. Die Filmkunst ist etwas, was immer in Bewegung ist, was nie ein endgültiges Ergebnis hat, wo wir immer auf der Suche sind. Vor allem natürlich, es ist ja so eine junge Kunst, also die Filmkunst, die alles beeinflusst hat, die Literatur, die Musik, das Theater, alles ist beeinflusst vom Film, nach 100 Jahren, würde ich mal sagen, aber ist selbst als eine Kunstform immer noch auf der Suche nach sich selbst. Was ist eigentlich Filmkunst? Und dazu einen Beitrag zu leisten, war mir neben dem Filmemachen immer sehr wichtig.
Wenn Sie heute den Hunsrück besuchen, wie verändert finden Sie ihn vor?
Also gegenüber wann? Also gegenüber meiner Kindheit natürlich total. Das ist nicht mehr dieselbe Landschaft, es ist nicht mehr dieselbe Art von Mensch, es ist nicht mehr die Art und Weise, wie man von seiner Arbeit lebt oder nicht. Es ist alles anders. Es gibt noch ein paar Markierungen, an denen man sich erinnern kann. Ein paar Jahrhunderte alte Bauernhäuser oder die Namen der Ortschaften. Und manche Straßen laufen noch auf den gleichen Trassen. Aber sonst ist eigentlich nichts mehr gleich.
Sie haben dem Hunsrück wirklich internationale Beachtung verschafft durch Ihre Filme. Und zum Dank sind Sie Ehrenbürger der Stadt Simmern und haben lebenslanges Wohnrecht im Schinderhannesturm, wenn ich das richtig recherchiert habe, dem früheren Gefängnisturm, wo der berühmte Räuber Schinderhannes gefangen gehalten wurde, wo heute ein Museum drin ist. Freut Sie das oder fühlen Sie sich dadurch geehrt?
Ist das also ich nehme immer noch teil und tue das auch gerne an dem kulturellen Leben der Hunsrückorte. Also ich habe ja in Moorbach dieses Kinoheimat mitbegründet, wo wir versuchen, eine Liebe zur Filmkunst zu implantieren in ländlicher Gegend. Und das neueste Produkt ist dieses Filmfestival in Simmern. Und das Festival heißt Heimat Europa, aber der Heimatbegriff steckt hinter der Programmauswahl und ist ein internationaler Begriff. Wir denken an internationale heimatbezogene Filme, die wir dort zeigen. Und wie ich gehört habe, will das Simmerner Festival auch einen jährlichen Preis vergeben, den sie nach mir benennen. Das wird sozusagen der Edgar in Gold oder sowas.
Und man darf nicht vergessen, dass Sie das Günderode-Haus auch der Region gelassen haben, sozusagen. Ein Haus, das für Dreharbeiten aufgebaut war und das jetzt oberhalb von Oberwesel ein Café ist, mit aber auch kleiner Ausstellung mit Requisiten.
Das ist ein Tourismusattraktionspunkt geworden. Je mehr das wird, umso weniger hat es mit dem Film noch zu tun. Aber es ist tatsächlich so, dass es das nicht gäbe, wenn es den Film nicht gäbe.
Würden Sie Heimat jetzt fast 40 Jahre nach Erscheinen des ersten Teils angesichts der neuen technischen Möglichkeiten und auch vielleicht veränderter Sehgewohnheiten anders oder nochmal genauso machen?
Man kann nie etwas zweimal genauso machen. Und es wäre auch das Langweiligste und Idiotischste, was man machen könnte, irgendetwas wirklich zweimal. Ich verstehe das Leben so, dass jeder Tag neue Aufgaben stellt und es wiederholt sich nichts. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, den gleichen Weg nochmal zu gehen. Es ist nicht der gleiche Weg.
Sie haben, das haben wir noch nicht gesagt, ja natürlich auch enorm viele Filmpreise gekriegt, viele, viele Auszeichnungen bekommen, auch das Bundesverdienstkreuz. Sind Sie zufrieden, wenn Sie auf Ihr Werk zurückblicken?
Also die Preise sind nicht der Lohn oder das, wofür man glaubt, gearbeitet zu haben. Das ist auch nicht einmal ein wirkliches Spiegelbild der Anerkennung, die man findet. Weil es sind ja immer irgendwelche Kommissionen oder irgendwelche Institutionen, die sowas vergeben. Und wie da die Dynamik ist, das ist sicher jedes Mal anders. Und da sollte man sich nicht allzu viel darauf einbilden. Aber was mich eigentlich zufrieden macht, ist, dass ich merke, dass der Gedanke der Filmkunst im Sinne des Autorenkinos immer weiter sich verbreitet. Da habe ich mich als Pionier gefühlt und ich sehe, dass das inzwischen bei der jungen Generation ganz selbstverständlich angekommen ist.
Haben Sie ganz herzlichen Dank, Edgar Reitz.